Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
In der sudanesischen Hauptstadt Khartoum sind es derzeit durchschnittlich 38 Grad. Im Schatten, versteht sich. Der, wer einmal dort war, fühlt es vielleicht heute noch, in den Straßen auch wenig zu finden ist. Man flüchtet sich, wenn möglich, in klimatisierte öffentliche Gebäude oder Geschäfte oder vor behelfsmäßige Ventilatoren zu Hause. Dass auch das im Moment kaum möglich ist, gehört vermutlich noch zu den harmloseren Nebenwirkungen des aktuell eskalierenden Konflikts im Sudan. Ein Konflikt zwischen den zwei großen Machtapparaten des Landes, der Armee, gegen die paramilitärischen sogenannten Rapid Support Forces. Thilo Spanhell.
Eigentlich hätte es am Sonntagabend eine Feuerpause geben sollen. Ein kurzes Innehalten der Kämpfe, damit sich die Menschen in der sudanesischen Millionenstadt Khartoum mit dem Nötigsten versorgen können. Doch nach kurzem waren bereits wieder Schüsse zu hören. Mittlerweile 3 Tage in Folge bekämpfen sich die sudanesischen Streitkräfte und die sogenannten Rapid Support Forces, kurz RSF. Eigentlich hätte die RSF ins Militär integriert werden sollen, ein wesentlicher Schritt auf dem Weg zu einer zivilen Übergangsregierung. Das Militär und die Paramilitärs der RSF hatten vor 1,5 Jahren im Sudan geputscht, aber versprochen, die Macht wieder zurückzugeben. Doch wie das genau ablaufen soll, darüber scheint jetzt ein erbitterter Machtkampf ausgebrochen zu sein. Leidtragende seien die Zivilisten, so Letizia Bader von Human Rights Watch.
In dieser Stadt, in Khartoum, gab es bisher noch nie solche Kämpfe. Es existieren also keine organisierten Luftschutzbunker oder ähnliches. Die Menschen müssen sich in ihren Wohnungen verstecken. Dazu ist vielerorts der Strom ausgefallen. Auch fließend Wasser gibt es nicht überall. Dass die Leute sich in ihren Wohnungen verstecken müssen, hindert sie daran, sich mit dem Wesentlichen zu versorgen.
In sozialen Netzwerken sind Videos zu sehen, wie Kampfhubschrauber und Kampfjets im Tiefflug über die Dächer von Wohngebieten jagen, Panzer rollen durch die Straßen. In vielen großen sudanesischen Städten kam es seit Samstag zu Auseinandersetzungen. Überall scheinen sich die Kämpfe zwar auf bestimmte Militärstützpunkte und einige Knotenpunkte zu konzentrieren, allerdings liegen diese häufig in dicht besiedelten Gegenden. Die Weltgesundheitsorganisation hat mittlerweile davor gewarnt, dass den Krankenhäusern in der sudanesischen Hauptstadt Khartoum Blutreserven ausgehen könnten. Das könnte die Versorgung der vielen hunderten Verletzten deutlich einschränken. Ein Reporter einer lokalen Zeitung gegenüber dem Fernsehsender Al Jazeera.
Einige Krankenhäuser melden, dass sie dringend Treibstoff für ihre Generatoren brauchen, weil der Strom ausgefallen ist. Und viele Menschen, die ins Krankenhaus müssen, die kommen einfach gar nicht dahin, denn sie trauen sich nicht auf die Straße.
Mehrere arabische Nachbarn des Sudans haben sich mittlerweile als Vermittler angeboten. Doch derzeit scheinen die beiden Akteure zu keinem Kompromiss bereit. Manche Experten befürchten sogar, dass der Sudan in einen lang anhaltenden Bürgerkrieg abrutschen könnte.
Wir fragen dazu Gerrit Kurz. Er ist zuständig für den Sudan bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Einen schönen guten Abend.
Guten Abend, Frau Dittmar.
Droht dem Land ein neuer Bürgerkrieg?
Noch gibt es diesen Bürgerkrieg nicht. Noch reden wir so nur von einer Auseinandersetzung zwischen diesen staatlichen Sicherheitskräften, die allerdings beide bis an die Zähne bewaffnet sind. Allerdings kämpfen die auch bereits in vielen Teilen des Landes, weil sie eben überall im ganzen Land Basen haben und dort die jeweils versuchen einzunehmen. Und sie werden auch versuchen, noch weitere Partner zu finden, insbesondere bewaffnete Gruppen, die sich auf die eine oder andere Seite schlagen sollen. Und wenn das passiert, dann könnte es noch weiter in die Gesellschaft schlagen.
Mhm. Sie sprechen die Sicherheitskräfte an, die Armee auf der einen Seite, die Paramilitärs, Rapid Support Forces, haben wir gerade gehört, auf der anderen Seite. Was ist eigentlich der grundlegende Konflikt zwischen diesen beiden Parteien?
Also man muss da ein bisschen zurückgehen, vielleicht zum Sturz von Langzeitmachthaber Omar al-Bashir im April 2019. Damals verbündete sich der Führer der Rapid Support Forces, Hemeti, mit dem Geheimdienst und den Streitkräften, von denen schon einige ganz klare Tendenzen für die Demokratiebewegung zeigten. Und die alle setzten dann Bashir ab. Aber die Islamisten innerhalb dieser Streitkräfte, die haben diesen Wechsel von Hemeti nie verziehen. Und deswegen gibt es mindestens seitdem eine intensive Feindschaft zwischen den Kräften. Sie haben zwar zusammengearbeitet, weil es ihnen nützte, aber jetzt, wo es um die konkrete Integration gehen sollte, wurde das eben zunehmend schwierig, sich da zu einigen. Und das Misstrauen stieg so weit an, dass ja, Vorfälle genügten, die dann zum Vorwand wurden, wie dann die selber wahrscheinlich von sich sagen würden, präemptiv Gewalt anzuwenden.
Mhm. Mich wundert es trotzdem ein bisschen, ich erinnere viele Gespräche nach dem Sturz von al-Bashir 2019 mit Sudan-Experten, mit vielen Sudanesen aus der Gesellschaft, die ich persönlich kenne, die alle sehr zuversichtlich waren damals und gesagt haben, diesmal ist es anders, es könnte klappen mit diesem politischen Neustart, wir glauben an die Versprechen. Wieso ist daraus nichts geworden? War das wirklich von Anfang an, so wie Sie es jetzt angedeutet haben, schon so angelegt? Und haben die das alle, war die Hoffnung einfach zu groß? Haben die das alle so ein bisschen falsch gesehen?
Ja, die Hoffnung, die war natürlich berechtigt. Man muss natürlich so eine Chance nutzen, die die Sudanesinnen und Sudanesen sich da selber geschaffen hatten, durch ihren Mut und ihre monatelangen Proteste. Und erstmal gab es ja auch eine zivil-militärische Machtteilung und eine Übergangsregierung. Allerdings stellte sich dann schon schnell heraus, dass die zivilen Parteien nicht so richtig darauf eingestellt waren, jetzt Regierungsherrschaft zu übernehmen, weil die das halt nicht gewohnt waren, wie man jetzt so regiert. Und dann fragmentierten sie und das hat halt auch dann Leuten wie Hemeti und den Sicherheitskräften die Gelegenheit geboten, ja, schon während dieser Übergangszeit immer mehr Macht an sich zu reißen, auch wenn das gar nicht vorgesehen war. Und so ist es dann immer weiter eskaliert, bis es im Oktober 2021 dann sogar einen Militärputsch gab. Letztendlich, weil das Militär keine Lust hatte, mehr mit diesen schwierigen zivilen Politikern zusammenzuarbeiten.
Trotzdem fragt man sich immer, wenn man das von außen beobachtet, wie es dann plötzlich so schnell eskalieren konnte. Es war in den vergangenen Jahren, ja auch im vergangenen Jahr, glaube ich, haben sich die Proteste auch mal wieder entzündet, auch in der Gesellschaft, da an gestiegenen Brotpreisen. Aber es ist dann immer wieder, hat sich alles beruhigt. Jetzt innerhalb von Tagen droht das zu so einer Kriegsauseinandersetzung zu werden. Kann man das erklären oder ist da irgendwann einfach der Punkt, ja, wo es kein Zurück mehr gibt?
Ja, das ist eben der Punkt, an dem dann die Gewalt angewendet wird. Das ist der Punkt, wo es dann nicht mehr zurückgeht und wo es dann auch ganz schwierig wird, wieder zurückzukommen. Aber man muss sehen, beide Seiten, die ASF als auch die sudanesischen Streitkräfte, haben sich auf diesen Tag mindestens monatelang, wenn nicht jahrelang, vorbereitet. Deswegen kam das für die jetzt auch nicht überraschend. Mhm. Dass es jetzt zu diesem Zeitpunkt kam, das hatte eben mit dieser Eskalationsspirale letztendlich zu tun. Und das ist dann natürlich immer noch ein zusätzlicher Schritt, sozusagen tatsächlich diese Feindschaft, diese Rivalität in Gewalt zu übersetzen. Ja, aber für viele Menschen in Sudan kam die grundsätzliche Auseinandersetzung, auch Gewalt zwischen diesen beiden Sicherheitskräften, nicht als Überraschung.
Wenn sich die Lage nicht beruhigt, wie groß ist die Gefahr, dass sich andere Akteure in diesen Konflikt, Krieg dann mit einschalten?
Bisher sehen wir das nicht. Es ist zwar so, dass beide Parteien ihre eigenen Allianzen, Verbündeten im Ausland, in der Nachbarschaft und darüber hinaus haben, aber die haben alle bisher gesagt, bitte hört auf zu schießen und haben gleichberechtigt nach Ruhe gerufen. Aber es wird, glaube ich, ganz entscheidend sein, wer jetzt zum Beispiel tatsächlich Kontrolle über die zentrale staatliche Infrastruktur in Khartoum erstmal erlangt. Über den Flughafen, über das Militärgebäude und so weiter, den Präsidentenpalast. Und wer das halten kann, der wird sicherlich es auch schaffen, da ein Narrativ für sich zu finden und dann möglicherweise einige Akteure auf die eigene Seite zu ziehen.
Jetzt will der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen über die Lage beraten. Es gibt verschiedene Nachbarländer, die angeboten haben zu vermitteln. Sehen Sie irgendein Land, das da positiv Einfluss nehmen könnte und vermitteln könnte im Sudan?
Ja, das sind eben insbesondere diese regionalen Parteien, diese regionalen Länder wie Ägypten, wie die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien, aber auch Äthiopien, Kenia, Südsudan. Also es gibt eigentlich eine große Auswahl, die sich auch schon abgesprochen haben, zum Teil die auch ihre Bereitschaft erklärt haben, einige Regierungschefs sogar persönlich nach Khartoum zu reisen, was jetzt ostafrikanische Regierungschefs betrifft. Nur im Moment kommen sie gar nicht dahin, weil der Flughafen ist ja nicht zugänglich. Dort wird gekämpft, dort brennen Flugzeuge, es wird in der ganzen Stadt gekämpft. Im Moment können selbst auch die Vermittler, die auch von der Afrikanischen Union jetzt da hinreisen wollen, zum Beispiel der Kommissionspräsident selbst, der kann da gar nicht hinreisen, weil eben der Flughafen nicht zugänglich ist.
Gerrit Kurz von der Stiftung Wissenschaft und Politik über die aktuelle Lage im Sudan. Danke.
Gerne.